Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie.
Hallöchen, lieber Björn. Heute spricht hier einmal Marco von Pilcrow. Wir machen das Social Media Management und lösen heute die Arabella, die normalerweise den Podcast macht, ein bisschen ab und haben deshalb einfach ein paar Fragen vorbereitet zum Thema Unternehmertum. Hi Björn.
Hi Marco. Ja, unsere liebe Arabella, die wandert, turnt etc. gerade hoffentlich durch schöne Lateinamerika. Ich beneide sie, bin nicht neidisch, sondern ich beneide sie und wünsche ihr von ganzem Herzen eine sehr große Urlaub. Und von dem her bin ich gespannt, was du heute vorbereitet hast.
Ich danke dir, lieber Björn. Und zwar geht es tatsächlich rund ums Unternehmertum, von der richtigen Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, bis hin zu Family und Business. Wie kriegt man das unter einen Hut? Deshalb lass uns einfach starten. Lieber Björn, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen?
Den richtigen Zeitpunkt. Da gibt es eigentlich zwei Sichtweisen, einmal aus der persönlichen und einmal aus der wirtschaftlichen. Also aus der wirtschaftlichen Sicht kann man es nicht beurteilen, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Da ist der richtige Zeitpunkt immer sofort. Ich muss nur wissen, in welchem Bereich ich mich selbstständig mache. Der persönliche Schwächen sind der Moment, der Mensch, sage ich immer, bin zutiefst von überzeugt, Mensch, sein größtes Gut ist Freiheit. Nicht Geld, sondern Freiheit. Und wenn ich halt im Angestelltenverhältnis bin, da habe ich eben nicht diese Freiheit. Da muss ich mir Urlaub genehmigen lassen. Da muss ich mich mit Kollegen abstimmen. Ich muss zu gewissen Zeiten da sein oder nicht da sein. Habe vielleicht nur an ein oder zwei Tagen die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ich habe einfach nicht die Entscheidungsfreiheit, auch im Vorgehen von Projekten etc. Und wenn das alles innerlich sich bei mir nicht mehr gut auffühlt, dann muss ich einfach die Entscheidung treffen, wenn ich eine gute Idee habe oder eine Möglichkeit, mich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, dann sollte man spätestens aus persönlicher Sicht ab dem Moment auch umsetzen und den Schritt, Anführungszeichen, wagen.
Und das ganze Thema mit diesem ganzen bürokratischen, rechtlichen, weil ich kenne jetzt persönlich auch viele, ich bin ja auch Gründer in den jungen Jahren und ich muss schon sagen, hätte ich nicht aktiv nach Leuten geschaut, die mich unterstützen, zum Beispiel direkt von Anfang an Steuerberater. Ja? Das ganze Wissen, das musst du ja irgendwo herbekommen, die Kontakte und so weiter. Und wenn du da halt einfach sagst, okay, so früh wie möglich starten eigentlich und es einfach machen, vertappen halt viele vielleicht in diese Falle und ja, machen Sachen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun.
Also ich wurde vor ein paar Wochen bei einer Diskussionsrunde, Interviewrunde auch gefragt, welche drei Tipps ich einem jungen Gründer heutzutage geben wird, das sei der wichtigste Tipp, such dir einen passenden Mentor. Das empfehle ich heute jedem. Wenn ich dran denke, wo ich mich selbstständig gemacht habe, also ich habe meinen ersten Gewerbeschein schon mit 18 Jahren angemeldet, aber wo es dann wirklich so richtig in die Selbstständigkeit ging, da hatten wir den ganzen Bürokratismus und diese ganze Fallen, die es heute gibt, wo man reintappen kann, die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, der Bürokratismus in Deutschland und Papierkrieg und auch ja, so ein bisschen das, die Fopperei von den Ämtern etc., das hat schon extrem zugenommen. Und wenn man dann einen entsprechenden Mentor sich an die Seite nimmt, wo A, menschlich zu einem passt und B, vor allem der auch vom wirtschaftlichen Erfolg her da bereits ist, wo man selber hin möchte, dann glaube ich, umschifft man da ganz, ganz viele Dinge und wird vor vielem auch bewahrt, wo man reintappen könnte. Das ist mein allerwichtigster Tipp. Such dir einen passenden Mentor, mit dem du kannst, der dich nicht ausnimmt von Anfang an, sondern der immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.
Und was ist der Vorteil von, ich sag mal, aus Mentorperspektive? Weil erstens, wie finde ich diesen Mentor? Und was ist da wirklich der Vorteil für diesen Mentor?
Ja, da kommt jetzt der alte Spruch, was ich sende, empfange ich. Wenn man das aussendet, dann ist man ja auf einmal auch, wenn man in den Schritt der Selbstständigkeit geht oder ins Unternehmertum, wird man auch ein anderes Umfeld auf einmal vorfinden. Und wenn man dann konkret durch die Augen aufhält, dann man tauscht sich ja mit Gleichgesinnten aus, etc. Auch da gibt es Kontakte und Vitamin B schadet immer bloß dem, der keins hat. Von dem her, also man findet schon einen Mentor, wenn man da wirklich die Augen aufhält und auch das wirklich konkret umsetzen möchte. Der Vorteil von einem Mentor, ich glaube, wenn nur, oder ich bin davon überzeugt, ich glaube es nicht nur, irgendwo hast du als Gesellschaft, als Unternehmer auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Und wenn man heute reinschaut, wie viele Unternehmen eigentlich vorhanden sind, die keinen Unternehmensnachfolger haben. Wir als Unternehmer müssen noch alles dran setzen, dass mehr in die Selbstständigkeit kommen, um weiterhin hier auch Arbeitsplätze entsprechend zu sichern, auszubauen. Und es macht ja auch irgendwo Spaß, jemand Junges an die Hand mitzunehmen und ihn einfach vor gewissen Fettnäpfchen, wo man vielleicht selber rein tappt, wo man selber Erfahrung hatte oder wo man auch selber bewahrt wurde, mit einfach dabei zu begleiten. Und also mir macht es brutal Spaß, mich mit Jungen, zum einen hält selber jung, vom Gedankengut her, vom Austausch. Ja, und wenn man dann weiß, man hat dazu mit beigetragen, bei einem Jungen, ja, und der hat ein gestandenes Unternehmen nachher. Und man hat es mitgestaltet, mitbegleitet und es erfolgreich gemacht, das gibt einem ja auch selber was. Ja, um das ganz offen zu sagen. Und ich sage es jetzt speziell aus meiner Branche heraus. Klar, wenn ich hier als Mentor jemand habe, ist im Normalfall auch, dass derjenige ja auch bei mir Mandant ist. Ja, man baut ja weiter aus. Man nimmt Flair in die Hand und sagt, hey, pass auf, komm, lass ein Investmentdepot machen, wo du eben Rücklagen drauf bildest, etc. Da partizipiert man ja schon selber von. Außerdem, jetzt sei mal ganz offen, die ganze Social-Media-Branche, wenn die mal rückblicken, die letzten 10, 12 Jahre, 15 Jahre, den ganzen Bereich anschaut. Also Marco, bestes Beispiel, da lerne ich ganz brutal viel auch von euch wiederum. Ja? Und seid mir selber auch jung und man kriegt Einblicke in ganz andere Dinge.
Das heißt, du bist auch Mentor?
Ich bin auch Mentor, ja.
Okay. Und wie viele Mentees würdest du sagen, hast du aktuell?
Also aktuell würde ich sagen, wo ich wirklich auch mich als Mentor sehe, sind es sieben, ja, sieben Unternehmerinnen, die ich begleite. Eine achte ist gerade am Start, dass wir da gemeinsam anfangen. Und manche rufen auch bloß an, weil sie mal einen Tipp brauchen oder weil sie irgendeine Empfehlung brauchen oder irgendeinen Kontakt haben möchten. Das sehe ich jetzt nicht als Mentorentätigkeit, sondern Mentor heißt wirklich, ich bin permanent im Austausch mit meinem Mentee und auch zu hinterfragen. Eine Zielplanung ist geil und ist toll und sollte man auch haben. Ja? Wer kein Ziel hat, der flattert halt im Wind rum. Aber viel entscheidender ist, wenn das Ziel nicht erreicht wurde, das zu reflektieren, zu hinterfragen, an was lag es. Und da muss man natürlich auch als Mentee schon manchmal einstecken können, das gehört ganz klar dazu, und sich selber auch dann zu hinterfragen, habe ich genügend dafür getan oder muss ich mir einfach auch die Feststellung des Mentors gefallen lassen oder der Mentorin, naja, du hast halt nicht genügend getan oder andere Dinge waren wichtiger. Also, das ist nicht immer bloß Sonnenschein und ja, wird schon alles gut, weil von wird schon alles gut passiert gar nichts und von Jammern erst recht nicht, ja, sondern da muss man schon auch mal Tacheles reden. Ja, und auch ich hatte schon den Fall, dass ich einen Mentee hatte, wo ich dann die Ernsthaftigkeit wirklich in Frage gestellt habe oder auch schon mal einfach das Mentor-Dasein beendet habe, weil, naja, ich verwende da meine wertvolle Zeit für, ja, und aber es passiert halt nichts oder es ändert sich nichts, wenn ich keine Veränderung sehe. Die reinste Form des Wahnsinns ist immer wieder das Gleiche zu machen und zu glauben, man kriegt ein anderes Ergebnis, wusste schon Einstein. Also von dem her, ja, Man muss da einfach auch ein bisschen Fell haben, Anführungszeichen. Ja, aber man muss genauso auch mal die Sorgen und Nöte seiner Mentees ein offenes Ohr für haben. Und wenn man alles selber am Anfang durchlebt hat.
Das heißt, dass meistens, wenn man jetzt mal nicht von dir direkt ausgeht, aber so von den meisten Mentoren oder Mentorinnen, sind das meistens eigentlich Unternehmer, oder? Also jetzt, man sucht sich ja eher eine Person, die schon da ist, wo man sein möchte und auch persönlich vielleicht von denselben Werten und sowas
Also
irgendwie das widerspiegelt.
gerade wenn der eine Angestellte der andere Angestellte fragt, du, wie mache ich mich selbstständig, dann halte ich das für eher lächerlich, ja. Weil, also Unternehmer hast du ganz andere Baustellen. Ja? Als Angestellter, du verlässt dich halt drauf, auf deinen Arbeitgeber. Viele sagen immer, ich habe einen sicheren Job. Job ist für mich nur die Abkürzung von Just Over Break, also kurz vor Insolvenz. Und sicher ist gar nichts. Außer der Tod. Und von dem her war ich nicht unbedingt der andere, der im gleichen Hamsterrad rumläuft, der fragen, wie Selbstständigkeit geht oder wie Unternehmertum geht, ja. Weil wenn er es wüsste, dann wäre es. Und von dem her, also gerade was den Bereich Unternehmensgründung, Selbstständigkeit angeht, das als Mentor, das kann nur ein Unternehmer sein. Das kann gar nichts anderes sein. Ich weiß, es gibt immer wieder auch so Fortbildungsangebote, IHK und an der VHS und sonstiges, wo es ja Fördermöglichkeiten und so weiter aufzeigen oder auf was man achten muss. Das ist alles gut, recht und schön. Das ist auch in Ordnung. Ja, gerade wo melde ich oder wo hole ich meine Umsatzsteuernummer, welche Absicherung, wie funktioniert es vielleicht mit einem Minijobber am Anfang etc. Alles gut, aber wirkliches Unternehmertum werden die dir nicht beibringen können, weil auch sie hängen im Hamsterrad und kriegen einfach ein Festgehalt am Monatsende. Ende. Sind aber selber nicht dafür verantwortlich. Wie kommen regelmäßig Umsätze rein? Und vor allem, Umsatz ist das eine. Wie generiere ich daraus auch noch Gewinne? Wie geht die Kalkulation? Etc.
Okay, ich würde sagen, das Thema schließen wir so mal grob ab, und kommen weiter zu: Brauche ich wirklich einen Businessplan?
Naja, das kommt jetzt immer drauf an. Also ein Businessplan, wie es der Name sagt, ist ein Plan. Ob er nachher wirklich so eingetreten ist, lasse ich dahingestellt. Ich weiß, heutzutage unsere ganzen Banken, sobald es um ein Darlehen geht, etc., sind sie alle ganz geil drauf auf dem Businessplan. Planen kann ich alles. Ob es nachher eintritt, das sehen wir erst danach. Und von dem her, ein Businessplan ist sicherlich hilfreich, ist sicherlich gut. Ja. Gerade auch am Anfang, wenn ich von der Agentur für Arbeiterförderung beantrage, dann brauche ich das Ganze auch. Aber ich sage immer besser, nicht ganz so viel planen. Natürlich brauche ich ja Planung, aber nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, sondern besser in die Umsetzung kommen. Ja, und auch da besser fehlerhaft starten, Anführungszeichen, wie perfekt zu zögern. Und von dem her, also ein 50, 60, 70, 80-seitiger Businessplan, was der bringen soll, lasse ich dahingestellt. Das ist irgendwo oftmals nur ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um irgendwelche Darlehen zu kriegen, etc. Wenn ich davor schon nebenberuflich in der Selbstständigkeit war und mir nebenbei schon was aufgebaut hat, dann habe ich nochmal ein ganz anderes Gespür dafür, wie kann ich meine Zahlen planen, etc. Natürlich ist gut, wenn man entsprechende Kostenkalkulation hat, sollte man auch haben als Unternehmer, habe auch ich, auch noch weit über 20 Jahre noch, dass ich eine Jahresplanung habe, logisch, und auch Planung, was wir planen im Umsatz, wie viel Gewinn möchte ich, alles gut. Aber man sollte da nicht allzu viel Zeit, sondern lieber die Zeit nutzen, um Umsatz zu generieren.
So, und dann haben wir einmal so auf den Punkt gebracht, die größten Fehler junger Gründer.
Die größte Fehler von jungen Gründern. Erster Punkt: Nicht das, was reinkommt, ist automatisch Gewinn. Nichts auf die Seite legen. Ich muss von Anfang an, sollte ich mir einen Steuerberater nehmen, und zwar, ich sage es bewusst, einen Steuerberater und nicht bloß einen Verwalter. Da darf man ruhig auch drei, vier Gespräche führen mit unterschiedlichen Personen. Oder hat vielleicht auch aus seinem persönlichen Umfeld oder aus seinem Umfeld, wo man sich vielleicht mit anderen Unternehmern austauscht, kann man vielleicht auch mal anfragen, Mensch, wäre es gut, ja, dass man da auch einen Steuerberater, wenn man zu einem Steuerberater auf Empfehlung hinkommt, wird man sowieso schon mal anders behandelt. Das ist schon mal ganz klar. Und da von Anfang an 30, 35% auf die Seite legen, weil es kommt das Finanzamt. Und gerade wenn man jetzt so die Gründungsphase hat, jetzt haben wir Mai, bis die Steuer abgegeben wird, ist nächstes Jahr, bis sie dann fertig ist. Und auf einmal muss ich für 1,5, 2 Jahre sowohl nachbezahlen, hoffentlich, und auch zeitgleich vorausbezahlen. Warum hoffentlich nachbezahlen? Wenn ich nachbezahlen muss, habe ich auch Gewinne gemacht, nicht bloß Umsatz oder Minusgeschäft. Also da sehe ich mit den allergrößten Fehler das Unterschätzen von der Steuer, was da auf mich zukommt. Zweitens soll die Rücklagen bilden, auch für unvorhergesehene Dinge und auch wiederum, klar, man kann durchs Leben gehen und sagen, mir passiert eh nichts, aber was passiert, wenn es ein sehr personenbezogene Dienstleistungsgeschäft ist oder auch gerade am Anfang, wenn ich nur alleine bin und mir passiert morgen was, ich sollte eine entsprechende Absicherung haben, dass ich trotzdem nicht in ein Loch falle, sondern dass ich trotzdem weiterhin meine Miete oder meine monatliche Rate, die ich zu begleichen habe, trotzdem weiter bezahlen kann. Auch das wird oftmals unterschätzt. Also am Anfang sich vielleicht eher schon mal die ersten 3, 4 Jahre ein bisschen einschränken mit den persönlichen Ausgaben, Vermögen aufbauen. Und wenn es dann auch mal richtig läuft, dann darf ich vielleicht auch sagen, okay, jetzt kann ich mir auch mal ein bisschen mehr gönnen. Aber erst, wenn wirklich die Basis dran steht.
Und was denkst du, wie findet man so allgemein die richtige Geschäftsidee? Vielleicht auch nicht aus der Perspektive jemand, der neu gründet, vielleicht auch jemand, der so ein bisschen gerade in eine Neufindung ist.
Also ein ganz guter Punkt ist immer, das ist natürlich die Traumlösung, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, wo man wirklich Leidenschaft für hat, wenn man das zum Hobby machen kann und damit dann nachher auch noch entsprechend Geld verdienen kann, das ist natürlich die Traumlösung. Jetzt muss ich einfach so eine Idee, die reift ja über einen längeren Zeitraum. Das ist ja nicht übers Knie gebrochen und jetzt habe ich boah, die Wahnsinnsidee. Ich meine, solche Leute gibt es auch, aber das ist eher die Ausnahme. Und wenn man sich da auch so ein bisschen reflektiert, was macht mir eigentlich Spaß? Gibt es vielleicht sowas schon am Markt? Sucht vielleicht genau so Unternehmen einen Unternehmensnachfolger, ja, wo es vielleicht schon etabliert ist am Markt, ja, wo schon ein gewisser Kundenstamm hat. Hat das Unternehmen vielleicht keinen Nachfolger? Kann ich da einsteigen? Dann mit der Leidenschaft dazu, was man gerne macht, sich das bei freier Zeiteinteilung irgendwo in gewisser Art und Weise, Anführungszeichen, freie Zeiteinteilung, wenn man da einsteigen kann, dann ist das natürlich die Traum- und Ideallösung. Oder ganz wichtig ist auch, mach niemals eine Geschäftsidee nur wegen Geld. Du musst hinter dem Produkt stehen, du musst hinter der Dienstleistung stehen und du musst sie selber mögen. Das Produkt auch selber verwenden. Ja, ich sage immer, das Paradebeispiel ist die Familie Bogner gewesen, Bekleidungsindustrie, Exklusiv-Kleidermode. In jedem Prospekt, den ich kannte oder kenne von der Firma Bogner, war immer, leider ja inzwischen verstorben, aber war Sonja Bogner oder Willy Bogner drin abgebildet und haben selber auch ihre eigene Marke getragen. Und das spiegelt natürlich schon zu 100% wider. Die stehen absolut hinter dem, was sie machen.
Und was, wenn die erste Idee scheitert?
Scheitern ist ein Teil auf dem Weg zum Erfolg. Das gehört einfach dazu. Man wird Fehltritte haben. Das gehört ganz arg dazu. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wo wirkliche Unternehmer von sogenannten Unterlasser unterscheidet. Ja, eben eine gewisse Resilienz zu haben und das hinzunehmen, das zu akzeptieren, zu reflektieren, warum es gescheitert, daraus Rückschlüsse ziehen, Lehren ziehen, lernen, weitermachen. Ja, wenn die erste Idee scheitert, warum auch immer, dann sollte man deswegen nicht gleich alle die Flinte ins Korn werfen und alles aufgeben, sondern dranbleiben, nochmal reflektieren, nochmal überlegen. an was lag es? Habe ich eine zweite gute Idee? Lässt sich vielleicht aus dem Anführungszeichen Scheitern was ableiten, wo dann zum Erfolg führen kann? Ja, also ich glaube, wenn du wirklich das, wie sagt es meine Frau immer, das Unternehmergehen hast, ja, einfach einen Mehrwert für deine Klientel, für deine Kunde, für deine Mandanten zu schaffen hast, dann würde ja auch sicherlich eine zweite und eine dritte Idee kommen.
Wann braucht man den ersten Mitarbeiter?
Auch das ist wieder sehr abhängig davon, in welchem Branche, in welchem Geschäftsumfeld bewege ich mich, wo bin ich unterwegs. Ich sage, alles, was keine einkommensproduzierenden Maßnahmen sind, umsatzproduzierende, gewinnproduzierend, für alles andere, den ganzen Verwaltungsquark etc., sollte ich mir eigentlich relativ schnell jemand holen. Das kann auch so weit gehen, einfach auf Minijobbasis, das kann auch so weit gehen. Wenn ich am Aufbau vom Unternehmen bin, dann möchte ich nicht unbedingt Zeit damit vergeuden, dass vielleicht meine private Wohnung oder mein privates Haus, dass ich das auch noch selber reinigen muss. Ja? Und wenn ich nur da über einen Haushaltscheck, gibt es ja, angemeldet, jemand holt, der zweimal in der Woche meine Wohnung, mein Haus durchreinigt, so dass es, wenn es da sauber ist, dass ich auch da irgendwo Wohlfühloase habe, wenn ich nach Hause komme oder sogar in der Wohnung drin anfange, meine Selbstständigkeit zu gründen, dass ich dann mich wenigstens nicht um Bad, Küche etc. kümmern muss, was ja noch on top kommt, sondern dass ich da schon jemand habe, wo mir diese Arbeit abnimmt, gegen eben entsprechendes Entgelt. Ja, und im Unternehmen, sei es um Ablage, sei es Verwaltung, sei es Anmeldung, sei es vielleicht auch für Kundenakquise. Es gibt hervorragende Personen, die wirklich keine Plastikallergie haben, die sehr gerne telefonieren. Ja, ist ja für viele das Schwierigste. Ja, wie kommen ja neue Kunden etc. Habe aber vielleicht eine Telefonliste, wo man abtelefonieren sollte, tun wir damit vielleicht schwer. Ja, dann suche ich mir jemanden, wo daran echt Spaß hat und lass den das machen. Vorbereitung für die Buchhaltung, ja, oder für einen Steuerberater. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist, die Chemie muss passen und das Vertrauen muss vorhanden sein, gerade am Anfang, ja, dass er mir auch wirklich zuspielt und mit mir spielt und nicht gegen mich arbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hören ja ganz oft den Satz, ja, bevor ich das jemand zeige, mach es lieber gleich selber. Für mich persönlich ein ganz großer Quatsch, weil natürlich, es kostet mich am Anfang doppelte und dreifache Zeit, bis derjenige so weit ist und eingearbeitet ist. Wenn er das aber ist, dann kostet es mich zukünftig keine weitere Minute mehr Zeit. Ja, und Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor im Unternehmertum. Unser wertvollstes Gut, das sehe ich bei mir. Das wertvollste Gut, wo ich habe, ist Zeit als Unternehmer. Zeit für meinen Junior, Zeit für Freizeit, Zeit für die Familie. Ja, die ist sehr begrenzt, wenn ich beim Arbeiten bin, weil Mittelmäßigkeit ist Zeitverschwendung, entweder ganz oder gar nicht. Alles andere gibt es bei mir nicht. So bin halt ich gestrickt. Aber Zeit ist ein ganz, ganz wertvoller Faktor für mich. Und von dem her auch so ein Tipp, gerade wenn man neu am Start ist, wenn man Ja sagt, macht Umsatz, wer mal Nein sagt, macht Gewinn. Also auch wir wägen entsprechend ab, wenn mir einer nur zunüllen will und irgendwo so der seelische Mülleimer soll es sein, da habe ich sicherlich keinen Bock drauf und kann man das auch einfach von der Zeit her auch Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern gar nicht leisten. Arbeite jemand sauber ein, das kostet dich am Anfang zwar mehr Zeit, aber hochmultipliziert auf das danach folgende ist es eine ganz riesige Zeitersparnis.
Ja, und ermöglicht, finde ich, auch Wachstum, weil ich habe es nicht im Kopf und ich kann mich jetzt wirklich damit beschäftigen, wieder neue Ideen reinzubringen, wieder eine Vision reinzubringen.
Und wenn man mal irgendwann dann wirklich entsprechend laufendes Unternehmen hat, ist die Aufgabe nicht mehr von dem Inhaber im Unternehmen zu arbeiten, sondern viel, viel mehr am Unternehmen zu arbeiten.
Was
Also
sagst du, wie
weiter.
lange arbeitet man am besten im Unternehmen, bis man am Unternehmen arbeitet?
Gut, man sollte immer auch innerhalb von einem Unternehmen als Inhaber die Arbeitsabläufe im Blick haben und sollte schon klar wissen, um was es geht und nicht, dass man nachher von seinem eigens gegründeten Unternehmen keine Ahnung mehr hat, was intern Arbeitsprozesse, Projektplanung etc. sind. Ja, aber auch da gibt es keine wirkliche Zahl oder Dauer in Jahren, wo man jetzt sagen kann, man ist nicht mehr drin, es gibt einmal wieder was Neues, wo man wieder ganz neue Arbeitsprozesse mit erstellen muss, ja, dass man einfach auch drin bleibt. Bestes Beispiel, bei uns kommen irgendwelche neue Formulare raus, aufgrund von neuen gesetzlichen Bestimmungen. Also mich interessiert das schon, wenn da ein neues Formular kommt, dass ich auch weiß, wie das aussieht und nicht, wenn ich es zum ersten Mal in der Hand habe, dass ich mir überlege, ja, wie wird das jetzt ausgefüllt? Ja, also das kann man nicht festmachen, in welcher Zeit.
Dann haben wir noch das Thema Burnout als Selbstständiger. Also wie denkst du da? Weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, die da, ich weiß nicht, sich erstmal 10, 15 Jahre Unternehmen aufbauen und dann plötzlich einfach vollends abrutschen und im Burnout landen. Und was ist deine, ich sag mal, Herangehensweise, wie man das auch vorbeugen könnte?
Also zu dem Thema Burnout habe ich inzwischen eine ganz, ganz andere Meinung wie noch vor vielen, vielen Jahren. Vor vielen Jahren muss ich mich vielleicht auch an die eigene Nase fassen. War Burnout für mich nur so eine typische Modekrankheit, was natürlich absolut nicht stimmt. Ich habe es im Mandantenkreis mit einem wirklich ganz, ganz gestandenen Unternehmer tagtäglich Entscheidungen im Millionenbereich, habe ich es live erlebt, wie schnell so etwas gehen kann. Das war Ende 2015, Anfang 2016. Kommt dazu, dass wir auch noch extrem gut miteinander befreundet sind. Und ich habe die ganze Phase erlebt, von wo es losging, bis hin zum absoluten Wahnsinnspunkt, wo wirklich gar nichts mehr ging, wo dann auch entsprechende, wirklich fachärztliche Behandlung notwendig war. Und dann auch wieder die Phase, wo er zurück ins Unternehmen und heute wieder geht es ihm genauso, wie es ihm früher ging. Hervorragend wieder, Gott sei Dank. Und seitdem hat sich da meine Einstellung extremst geändert, seit ich das wirklich so 2,5, 3 Jahre diesen Weg erlebt habe, hautnah. Wir werden eigentlich tagtäglich Kontakt mit der Familie, Gott sei Dank. Muss ich sagen, achte ich bei mir selber auch nochmal ganz anders darauf. Jetzt bin ich natürlich auch noch ein bisschen jünger wie er. Aber achte da auch bei mir selber drauf. Und da ist ganz wichtig, die Regenerationsphasen sich selber auch wieder rauszunehmen. Auch so ein Tipp, wenn man zig Aufgaben auf einem Zettel hat für den ganzen Tag, am Abend ist man frustriert, weil man von den 15 Aufgaben vielleicht 3 oder 4 nur gelöst bekommen hat. Nee, dann teilst du die anders ein, schreib wirklich nur 4 oder 5 und habe hundertprozentiges Erfolgserlebnis, dass du alles abgearbeitet hast. Das hört sich jetzt alles so leicht an. Man muss da, glaube ich, selber auch ein bisschen ein Gespür für kriegen in der Praxis, wie es für einen selber passend ist. Da gibt es nicht die Ideallösung. Sicherlich nicht, was ich sage, die schwierigsten Aufgaben gleich am frühen Morgen. Die als erstes anzugehen, die ersten schwierigen Telefonate etc. Das sollte man gleich morgens machen, vom Schwierigen zum Leichten hin. Ich habe so für mich eines seit Jahren erkannt, 30% fix geplant, 70% variabel, ja, weil es kommt immer anders. Meine Mädels brauchen auf einmal wieder mehrere Informationen von mir oder müssen Dinge mit mir durchsprechen. Es kommen da 2, 3 Mandantenanrufe rein, mal selber eine Telefonliste, wo man anrufen muss oder abtelefonieren muss. Also ich bin da inzwischen echt so, dass ich 30% fix, 70% variabel. Klar, wenn ich unterwegs bin, geschäftlich mehrere Tage, dann ist das natürlich gefixt. Aber auch da großzügig mit dem Straßenverkehr rechnen etc. Das sind lauter so Punkte. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wo man die Reißleine ziehen sollte, wenn man wirklich merkt, vor Erschöpfung, man schafft es nicht mehr, dass man sich dann ruhig auch mal einen halben Tag einfach eine Auszeit nimmt und einfach mal sagt, so, und heute mache ich mal nur Dinge, die mir gut tun. Das ist ja auch der Sinn und Zweck des Unternehmertums, ja? Dass man nicht permanent im Hamsterrad rumläuft. Natürlich muss ich am Anfang beim Aufbau wesentlich mehr tun. Das ist logisch. 80, 90 Stunden sind dann normal. Und trotzdem darf ich auch da Regenerationsphasen haben, wo ich mir einfach am Wochenende rausnehme. Ja, oder so ein Tipp, keine Geschäftspost mehr zu Hause auch noch durchzulesen oder auch dann, wenn ich wirklich zu Hause im eigenen Haus oder in der Wohnung bin oder mit meiner Partnerin oder Partner oder der Familie, dass ich dann sage, jetzt muss ich auch noch arbeiten. Ja, also, nee, das sollte man tunlichst unterlassen.
Dann hast du schon das nächste Thema angesprochen und damit schließen wir das nachher auch so ein bisschen. Aber Familie und Business, wie bringt man das am besten unter einen Hut? Jetzt gerade mit der Anmerkung so ein bisschen, ich meine, die Frau, Freundin, Partnerin, Partner, die müssen das ja auch mitmachen.
Genau wie du es gerade sagst, ist der allerentscheidendste Punkt schon bei der Auswahl des Partners, der Partnerin. Weiß man, wen man an der Seite hat? Oder es sollte jemand sein, der dich hundertprozentig unterstützt bei deinem Vorhaben, weil sonst ist es der falsche Partner. Um das offen zu sagen, da muss ich mich halt entscheiden, muss ich mich von der Partnerin, Partner trennen oder lasse ich meine Selbstständigkeit lieber bleiben. Ja? Wenn ich aber hundertprozentig darauf brenne, wirklich hier was aufzubauen, da muss ich vielleicht einen sauren Apfel beißen und dann gehen halt die Lebensziele etwas auseinander. Ja, und da muss ich halt auch eine Entscheidung vielleicht einmal treffen und sagen, ne, passt nicht. Wir haben total unterschiedliche Wege. Wichtig ist auch, was ich immer wieder erkenne, warum viele Partnerschaften auseinandergehen. Wenn jemand entsprechend in der Selbstständigkeit startet, er entwickelt sich weiter, er wächst, er wird auch vom Mentalen her, vom Mindset her. So. Und das wird auch der Punkt sein, wo dein gesamtes Umfeld sich verändert. Ja, bei deinem Umfeld. Die wenigsten entwickeln sich mit dir. Und genauso auch, wenn der Partner nicht mitwächst, dann kannst du das vergessen, weil wir sind nachher auf total unterschiedliche Ebenen. Ja? Ich kriege häufig gesagt, ja, du hast dich aber brutal verändert. Da sage ich immer, ja, danke, Gott sei Dank. Ja? Weil wenn ich so wäre wie vor 30 Jahren, dann hätte ich mich ja nicht weiterentwickelt. Aber viele bleiben irgendwann so klassisch Ausbildung, vielleicht Studium, sind dann irgendwo in ihrer Firma, sind festgefahren in ihrem Job, machen vielleicht noch einen Karrieresprung vom Abteilungsleiter Kaffee kochen zu wegen mir Spartenleiter, ja, aber das war's dann irgendwo. Ja, und dann bleiben sie stehen. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Deswegen wird sich auch dein Umfeld verändern. Achte auf dein Umfeld. Klar, man verändert sich. Das ist ganz, ganz wichtig und da braucht man auch den passenden Partner, der da mitzieht, weil natürlich, ich weiß auch, ich habe Wochen, das sind 80 Stunden normal. Da sieht mein Junior mich nicht ganz so viel und trotzdem behaupte ich, habe ich eine intensivere Zeit mit meinem Junior gehabt, zumindest hundertprozentig zur Zeit, wo er noch im Kindergarten war, weil ich dann einfach mal eine Woche mir rausgenommen habe aus dem Unternehmen und einfach nur Zeit mit ihm hatte. Ja. Und die Familie sollte schon mit dahinter, Kinder haben jetzt weniger das Wahlrecht, ja, weil sie werden halt in die Familie reingeboren, aber zu 100% die Partnerin oder Partner sollte den Weg wirklich dahinter stehen und auch mitgehen. Und weil sonst wird es niemals gut enden. Man sagt nicht umsonst, in einem erfolgreichen Unternehmer steht ja auch eine starke Frau oder umgedreht hinter einer erfolgreichen Unternehmerin, haben wir auch ein paar Beispiele, steht ein starker Mann, ja, wo das einfach mit unterstützt. Das Herrliche, auch heute, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ich fand das super lässig, also meine Wenn unser Junior krank war, dann habe ich mir auch mal Zeit genommen. Und das hieß nicht immer nur die Mamas, ja, wo dafür zuständig sind für die Kinder. Nein, der Papa ist ja genauso für zuständig. Ja. Und deswegen, das war sehr angenehm. Unser Sohn ist hier die ersten 2,5 Jahre eigentlich, bis er dann nachher in den Kindergarten gegangen ist, mit dem Unternehmen aufgewachsen. Wir hatten hier einen Laufstall drin stehen. Ja, wie geil ist das? Konnte meiner Leidenschaft nachgehen hier, konnte das Unternehmen weiter leiten, führen, Anführungszeichen, und hatte eigentlich permanent mein Junior um mich herum. Was Geileres gibt es doch nicht. Für meine Frau war es natürlich schon auch easy zu sagen, Oder ihr dann auch gesagt, sie hat, sind mal ganz banale Dinge, einen Friseurtermin. Hier ist ein Dreivierteljahr altes Kind. Da habe ich gesagt, wir bringen doch in die Firma, wir haben doch hier einen Laufstand, wir haben hier Liegebettchen, wir haben doch hier alles, wir haben Wickeltisch, ja. Das ist doch super easy. Es gibt doch nichts Geileres, wie im eigenen Unternehmen eigentlich dein Kind mit dabei zu haben am Anfang. Dadurch muss ich eins sagen, unser Junior war auch oder ist extrem aufgeschlossen, weil er es gar nicht anders gewohnt war. Hier sind Mandanten reingelaufen. Und ganz ehrlich, es hat keinen einzigen Mandant gestört, wie ich gesagt habe: Mensch, mein Junior liegt hier im Laufställchen oder liegt hier mit in der Firma oder es hat keinen gestört.
Aber ihr
Und da
habt auch
muss
ein
ich.
tolles familiäres Umfeld, allein im Team als auch mit den Mandanten natürlich.
Ja.
Also ein riesiges Vertrauens, Verhältnis einfach. Es ist
Aber da muss ich
wirklich,
auch
wirklich
sagen,
anders.
hätte da ein Mandant mit ein Problem gehabt, ich glaube, wir wären geschäftlich nicht zusammengekommen. Weil ich muss natürlich schon sagen, wir sind natürlich heute auch auf einem Stand, wir können es uns raussuchen, wen wollen wir nicht, wo haben wir Bock drauf, wo macht es auch Sinn, wo macht es nicht Sinn. Und wir tun es auch nicht schwer dabei, mal jemand abzulehnen, weil es einfach von der Chemie her, von der Einstellung etc. nicht passt. Und da wäre ich auch ganz schmerzfrei gewesen, so wie wenn einer glaubt, er müsste einer meiner Mädels beleidigen, der kriegt so schnell seine Unterlagen zugesendet. Aber jetzt hat mit so jemandem habe ich keinen Bock zum Arbeiten und genauso wäre es gewesen, wenn das einen gestört hätte, dass hier mein Junior drin ist. Ja? Und auch unsere Mädels wissen, sie dürfen ihre Kinder mitbringen. Und ich glaube, das kann man halt auf bei wenigen Arbeitgebern, dass man einfach aber die Kinder mitbringen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer davon in Deutschland, was alles anders werden muss. USA ist vieles schon in der Tagesordnung, aber dass man auch den Mamas eine Chance gibt, ja. Und ich weiß doch selber, wie es ist, wenn ein Kind krank wird. Da steckst du nicht drin. So. Und jetzt sind wir halt heute nicht mehr die Großfamilien wie früher, dass zwei, drei Generationen unter einem Hausdach leben. Nein, sondern die Großeltern von dem Kind wohnen vielleicht 200, 300 Kilometer weg. Da kann man nicht einfach mal schön der Kind Anführungszeichen bitte zwischenparken. Nein, da müssen andere Lösungen her. Unsere Mädels wissen, sie können jederzeit ihre Kinder mitbringen ins Unternehmen. Gerade auch, dass, wenn einmal Not am Mann ist, wieso denn nicht? Ja, klar, dann ein bisschen Ablenkung da ist. Mein Gott, ja, dann ist es halt so. Das sind so die Freiheiten, wo ich sage, das habe ich mir auf Fahne geschrieben, wenn ich selber als Unternehmer mein eigener Junior hier drin habe, naja, und der andere soll es verbieten. Ja, wie bescheuert ist denn das? Warum darf sie machen und meine Mitarbeiterinnen dürfen es nicht machen? Das ist doch totaler Humbug. Wir wollen hier drin den familiären Charakter, wir haben hier drin den familiären Charakter und zur Familie gehört einfach auch immer lösungsorientiertes Denken. Mir ist doch lieber, eine Mitarbeiterin ist mit da und dann ist halt hier unser, ja, ich will es keinen Namen nennen, aber ist hier einfach ein Kind auch von Mitarbeitern mal da. Da bricht sich keiner was ab. Und deswegen sind wir genauso effektiv. Und das ist doch das Herrliche.
Ja, und es liegt auch in der Verantwortung vom Arbeitgeber oder Unternehmer, sich an die Gegebenheiten anzupassen und die
Ja.
Möglichkeit zu schaffen, weil so schwer ist es doch nicht.
Nee.
Sie wird ja auch sehen, hey, wenn sie jetzt da irgendwie 2, 3 Stündchen wegen dem Kind oder,
Ja.
ne, natürlich, klar, offensichtlich braucht der auch zum oder die auch Aufmerksamkeit und man muss auch mal da hinterher
Das
sein.
ist doch logisch.
Aber die wird es doch selber wissen, dass
Das
sie
ist
da
doch
dann nicht hinterher
logisch.
kann.
Ja, und da muss man, glaube ich, da dürfte schon ein gehöriger Wandel bei uns passieren. Gerade in Deutschland, wir sind ja zum Teil schon ein sehr kinderunfreundliches Land und ich sage, darf eins nicht vergessen, Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Und da sollte man, glaube ich, schon ein bisschen offener sein und gerade in so klein geführten, familiär geprägten Unternehmen muss sowas möglich sein. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit.
Dann vielen, vielen Dank, Björn. Es war jetzt mal eine längere Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 30 Minuten oder sogar schon drüber. Das kann ich gerade nicht ganz einschätzen. In der nächsten Folge, wir haben nämlich noch eine zweite Folge, mein Lieber, hat die Arabella uns genehmigt.
Haben wir die Freiheit gekriegt und die
Genau,
Genehmigung? Cool,
genau.
ja.
Geht es mehr um das Thema Persönlichkeit und Mindset und so ein bisschen noch um das Thema Neider, Mobbing, Und dieses Ganze, was alles im Internet auch so vor sich geht. Deshalb bleibt gespannt, schaltet gern wieder ein nächsten Freitag. Bis dahin.